Hallo, guten Morgen und herzliche Grüße nach Helmeroth. Schade, dass ich heute nur virtuell bei eurem Gottesdienst dabei sein kann. Eigentlich war ja geplant, dass ich jetzt tatsächlich heute bei euch bin, aber wir wissen alle, wie das gerade läuft und ich freue mich, dass ich zumindest so bei euch sein kann. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Wolfgang Schmidt. Ich bin Pastor bei der Evangelischen Gesellschaft. Zwar in der Nähe von Wetzlar, ein wunderbares Dorf namens Laufdorf. Dort darf ich in der Gemeinde Pastor sein. Und ich habe auch noch einen anderen Job und deswegen stehe ich jetzt auch hier, nämlich bei der Neukirchner Mission. Ich war 9 Jahre lang Missionar bei der Neukirchner Mission und war mit meiner Frau und meinen Kindern in Peru in Südamerika. Und 2016 sind wir dann aus familiären Gründen nach Deutschland gekommen und seitdem bin ich dann auch Pastor bei der EG. Ja, darum würde ich jetzt auch ganz gerne zunächst mal ein bisschen die Neukirchner Mission vorstellen.
Möglicherweise ist die Arbeit der Neukirchner Mission ja bei euch in Helmeroth schon ganz lang bekannt. Vielleicht erzähle ich euch jetzt nichts Neues, aber da ich ja nicht weiß, wie das bei euch ist. Ich war noch nie bei euch. Vielleicht jetzt ein bisschen Wiederholung. Neukirchner Mission hat ein Motto, das die Mission schon seit ihrer Gründung begleitet, nämlich Glauben und Helfen, dass wir einerseits den Glauben weitergeben möchten, aber dort, wo es notwendig ist, auch ganz praktisch helfen wollen. Das hat auch schon bei der Gründung den Christian Ludwig Doll bewegt, der Pfarrer in Neukirchen war. Und obwohl er noch relativ jung war, er ist nicht mal 40 geworden, hat er 1870 ein Waisenhaus gegründet und das war eben der Beweggrund, dass er gerne helfen möchte an einer Stelle, die damals einfach wichtig war. Es gab Waisen, die entweder auf der Straße leben und keine Versorgung haben oder eben in so ein Waisenhaus aufgenommen werden können. Und so hat er ein Waisenhaus gegründet, um praktisch zu helfen, aber ihm war auch wichtig, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass der Glaube in die Welt hinausgeht und hat 1882 die Mission gegründet und auch eine dazu gehörige Missionsschule. Dieselbe Motivation hat ihn auch dazu gebracht, 1878 aus Neukirchen den Missions- und Heidenboten zu verschicken, einfach um die deutsche Christenheit auch darauf aufmerksam zu machen, dass Weltmission wichtig ist und dass da Menschen nötig sind, die gehen und dem Auftrag Jesu gehorchen. Das Aussehen der Missionszeitschrift der Neukirchner Mission hat sich ein bisschen verändert mit der Zeit. Dann gab es irgendwann den Missionsboten und jetzt seit wenigen Jahren Mission im Blick bzw. Mission kompakt. Und da wollen wir einfach auch immer wieder Auskunft geben über unsere Arbeit. Wenn das bei euch ausliegt, dann nehmt das euch mal mit oder schaut auch ins Internet. Auf unserer Internetseite kann man die aktuellen Ausgaben auch herunterladen. Ja, die Neukirchner Mission hat immer noch dieses Motto Glauben und Helfen. Das wollen wir tun in unseren Arbeiten. Wir wollen nicht nur helfen, wir wollen auch nicht nur vom Glauben reden. Wir wollen das beides verbinden. Und das wird auch gleich in der Vorstellung von den verschiedenen Arbeiten deutlich. Aber was auch seit kurzer Zeit auch als neues Motto der Neukirchner Mission mit dazugekommen ist, ist Berufungen ermöglichen, dass wir einfach als kleine Mission auch flexibel sein können, dass jemand, der eine bestimmte Berufung von Gott erhalten hat, aber in anderen Missionswerken irgendwie nicht den richtigen Platz findet, dass wir als Neukirchner Mission da ins Gespräch eintreten wollen und möglicherweise dann auch fähig sind, diese Berufung auch zu ermöglichen, dass das umgesetzt werden kann. Von daher, falls das jemand weiß oder von jemandem weiß, der eine Berufung hat und noch das richtige Missionswerk sucht, vielleicht kann es ja Neukirchen sein. Was tun wir eben unter dem Gesichtspunkt Glauben? wollen wir natürlich das ganz Grundsätzliche machen, Gemeinden gründen, wir wollen das Evangelium weitergeben, Menschen sollen eingeladen werden, Jesus nachzufolgen und ja, Gemeinde soll gebaut werden. Das ist zum einen in Lettland so, ganz grundsätzlich haben wir ein Ehepaar und auch in der Ukraine, um dort Menschen zu Jesus zu führen. Unter demselben Aspekt Glauben sollen natürlich Mitarbeiter auch ausgebildet werden. Ein guter Missionar macht sich selbst überflüssig, eben indem er die Mitarbeiter dort ausbildet und sie die Arbeit selbst gut machen können. Ob das die Andrea Jung in Kasulu ist, wo Kindermitarbeiter und Kindergottesdienstmitarbeiter ausgebildet werden, oder in der Ukraine in Odessa, wo Oleg Shevchenko Pastoren ausbildet, oder in Kibondo, wo die Magdalena Lanz noch in einer Bibelschule mitarbeitet. Das ist uns auch wichtig. Unter dem Aspekt Helfen haben wir in Tansania zwei Kliniken, die eine in Shunga, die andere in Matiaso. Auch da soll der einheimischen Bevölkerung, die sonst sehr schwer zu also gesundheitliche Versorgung hätte, das eben auch zur Verfügung gestellt werden. Und in Matiaso haben wir zusätzlich noch ein Kinderheim für Säuglinge. Das ist auch aus der Notwendigkeit entstanden, dass in dieser Gegend dort Familien, die ihre Kinder nicht versorgen konnten, nach der Geburt die Babys ausgesetzt haben, damit die sterben. Und dann haben die Missionarinnen damals gesagt, das können wir nicht zulassen, da müssen wir was tun, und haben das Kinderheim gegründet. Im Zuge dessen, dass man dann natürlich viele Kinder im Säuglingsalter hatte, wurde dann natürlich klar, man braucht auch viele Kinderkrankenschwestern, und daraus ist eine Kinderkrankenschwester-Ausbildung geworden, was eben vielen jungen Frauen dort auch die Möglichkeit einer Berufsausbildung gibt, was noch eine zusätzliche positive Wirkung ist. Dann in Uganda haben wir noch ein Reha-Zentrum für Kinder mit Behinderungen. Das ist in Namutamba. Das ist auch eine ganz wichtige und wertvolle Arbeit, weil in vielen Ländern ja Kinder mit Behinderungen oft ja auch als Schande oder als Fluch oder Strafe Gottes angesehen werden. Und da soll in diesem Reha-Zentrum einfach auch ein ganz bewusster Gegenakzent gesetzt werden. Nein, diese Kinder sind kein Fehler, sind kein Strafe Gottes, sondern auch diese Kinder können viel und brauchen eben manchmal nur ein bisschen Hilfe. Und das soll dieses Reha-Zentrum geben. Da gibt es auch einige Helfer aus Deutschland, die jetzt nicht von der Neukirchner Mission sind, sondern von einer anderen Organisation. Und die sollen jetzt hier einfach noch helfen, dass diese Arbeit in einheimische Hände erfolgreich übergeben wird. Wir sind gerade auch in der Entwicklung von einer Arbeit, das ist in Indonesien. Da hatten wir ganz lange Jahre einen Mitarbeiter, der zurzeit aber wieder in Deutschland ist. Aber durch ihn kam der Kontakt zur einheimischen Kirche von Kalimantan. Und diese einheimische Kirche hat erkannt, sie müssen wieder evangelisieren. Sie müssen wieder an die Menschen herankommen. Sie haben zu lange nur das Bestehende gepflegt und müssen deswegen ganz bewusst jetzt wieder evangelisieren und möchten gerne Missionare haben. Darum sind gerade Gespräche am Laufen, ob da nicht eine Zusammenarbeit möglich wäre, ob nicht Missionare dort nach Indonesien ausreisen können. Ja, in diesem Zusammenhang einfach nochmal ein Dankeschön an alle, die für unsere Arbeit beten, die vielleicht schon länger auch mit uns verbunden sind. Herzlichen Dank. Das ist auch weiterhin möglich, damit ja auch weitere Missionare wieder dazukommen und die Arbeitsgebiete auch wieder erweitert werden können. Vielen Dank, wenn Sie für unsere Arbeit geben und beten. Vielen Dank.
In der Predigt heute Morgen möchte ich einen Text behandeln, der mir nicht nur während meiner Zeit in der Mission wichtig war, sondern er war mir schon vorher und jetzt immer noch eine Ermutigung und ein Auftrag. Es ist im Grunde nur ein Vers aus 1. Mose 12, Vers 2. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist natürlich nicht der komplette Vers. Der komplette Vers lautet folgendermaßen: Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Diese Worte hat Gott an Abraham gesprochen. Und somit sind natürlich auch diese speziellen Verheißungen speziell für Abraham und können wir nicht einfach so auf uns übertragen. Manches davon, kann man sagen, gilt für uns und manches nicht. Speziell nur für Abraham war diese konkrete Verheißung auf das große Volk, das Volk Israel, was es ja immer noch gibt. Und er hat ihm auch einen großen Namen gegeben. Abraham ist nicht nur für uns Christen bekannt, er ist auch natürlich für die Juden einer ihrer Stammväter und auch für die Moslems ist er eine wichtige Figur in ihrem Glauben. Das bedeutet also ganz wörtlich wurde aus seinem Namen ein großer Name, der in der ganzen Welt bekannt ist. Das war für ihn. Das kann man nicht lesen und dann einfach auf sich selbst übertragen. So wie ich ihn zuerst vorgelesen habe, so gilt er aber auch für uns. Grundsätzlich gilt für uns Christen, ich will dich segnen. Wir stehen unter dem Segen Gottes und auch der Auftrag, du sollst ein Segen sein. In Galater 3, in den Versen 8 und 9, da wird genau diese Stelle auf uns Christen, auf uns Gläubige übertragen. Da steht, die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham in 1. Mose 12, Vers 3, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Diese Segenszusage hat also auch Bedeutung für uns. Gott will uns segnen und wir sollen ein Segen sein. Und meine Predigt hat im Grunde nur zwei Punkte, dass Gott einerseits uns segnet und andererseits, dass wir ein Segen für andere sein sollen. Und darum sind wir jetzt erstmal beim ersten Punkt. Gott segnet. Gott segnet uns. Und es ist, glaube ich, gut und wichtig, dass wir das immer wieder auch ganz bewusst hören. Gott segnet uns. Gott segnet dich. Wir kennen den Spruch ja immer mit Gott segne dich. Ich will das jetzt gar nicht im Konjunktiv sagen, sondern ganz klar eine Aussage treffen. Gott segnet dich. Wir leben unter dem Segen Gottes. Wir müssen das immer wieder hören, vielleicht auch gerade jetzt in der Corona-Krise, wo vielleicht für manche wirklich einiges schwierig ist. Ich kenne eure Gemeinde nicht. Ich weiß nicht viel über euch und ich weiß auch nicht, wer von euch durch diese Corona-Krise jetzt in einer schwierigen Situation ist, wo es vielleicht sogar um existenzielle Ängste geht. Ich weiß nicht, wie die Einschränkungen und die möglichen wirtschaftlichen Konsequenzen euch betreffen. Und vielleicht geht es manchen von euch tatsächlich richtig schlecht, dass man von Sorge geplagt ist oder vielleicht sogar schon in die Arbeitslosigkeit gerutscht ist. Aber gerade in solchen schweren Momenten, in so einer schwierigen Situation, da soll uns auch das eine Ermutigung sein, zu hören, zu lesen und zu sehen, dass Gott uns segnet. Gott segnet dich. Lass dich davon ermutigen. Es ist Gottes Wille über unserem Leben, dass er uns segnet. Andererseits gibt es sicherlich auch welche unter euch, die denen es richtig gut geht. Die gerade vielleicht sogar sich ein bisschen schämen dafür, sagen zu müssen oder zu können, also gerade geht es mir richtig gut. Ich muss kaum arbeiten, ich habe viel Zeit, ich habe mein gesichertes Einkommen, richtig gut. Und dann kann man natürlich sagen, dann muss uns das zum Danken führen. Dann müssen wir dann sagen, toll, dass ich diesen Segen Gottes tatsächlich gerade erlebe und spüre und leben darf. Also, dass wir uns bewusst machen, dass Gott uns grundsätzlich segnen will, dass wir unter seinem Segen stehen, das darf mich entweder ermutigen, wenn es mir schlecht geht, oder wenn es mir gut geht, kann es mich in den Dank führen. Ich habe mir überlegt, was bedeutet es, dass Gott segnet. Was bedeutet der Segen Gottes? Und das hat jetzt sicherlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder dass das jetzt in allem dann alles abdeckt. Aber ich habe das einfach mal für mich so überlegt. Wenn ich an den Segen Gottes denke, dann denke ich, das bezeichnet alles Gute, was Gott für uns hat. Alles Gute, was Gott uns gibt. Und sicherlich gibt es auch Dinge, die vielleicht gerade schlecht sind und im Nachhinein merken wir, dass das so passiert ist. Das war letztendlich gut für mich und ich danke Gott dafür. Aber wenn es mir gerade schlecht geht, fällt es mir eher schwer, dankbar dafür zu sein und zu sagen, oh, was für ein Segen, dass es mir gerade schlecht geht. Also wir denken an das Gute. Es bezeichnet das Gute, das Gott uns geben will. Das ist sein Segen. Und wir wünschen uns auch immer wieder Gottes Segen. Ich wünsche dir Gottes Segen zu deinem Geburtstag. Was wünschen wir denn da? Das ist natürlich ganz allgemein alles Gute. So wie man in der Mission auch gern das Aldi-Gebet spricht. Ich weiß nicht, ob ihr das Aldi-Gebet kennt. Ja, Herr, segne all die Missionare. Ja, all die Missionare auf der Welt. Es ist kein konkreter Name genannt, es ist kein konkretes Anliegen genannt, es ist so, ja, irgendwie wird das schon was Gutes für die im Sinn haben. Und man kann auch beim Segen es konkreter machen, man kann auch jemandem konkret etwas wünschen. Ja, ich wünsche, dass Gott dich mit Kraft segnet. Ich wünsche dir, dass Gott dich mit Weisheit segnet. Und so kann man auch konkret etwas wünschen und dann kann man auch konkret sehen, hat das Gott auch tatsächlich getan. Und ich habe da eben genau diese Beispiele mir rausgesucht, einfach zu schauen, was sind denn diese guten Dinge, die Gott uns gibt, wo wir sagen können, das ist der Segen, unter dem wir leben. Und da habe ich zunächst den einen Punkt, dass Gott uns segnet mit Kraft. Gott segnet uns mit Kraft. Und da gibt es diesen schönen Vers in Jesaja 40, Vers 20. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und das ist sicherlich eine Erfahrung, die jeder von uns immer wieder macht, dass uns die Kraft fehlt oder dass wir an die Grenzen unserer Kraft kommen. Ganz konkret denke ich da immer wieder an meine Frau. Sowohl früher, als unsere Kinder noch ganz klein waren und uns nachts viel Schlaf geraubt haben und auch tags nicht ausruhen ließen, da sind wir immer wieder an unsere Grenzen gekommen und besonders meine Frau war einfach immer geschafft und war immer an den Grenzen ihrer Kraft. Und auch zur Zeit während Corona, das ist sicherlich nochmal eine andere Kategorie, aber jetzt sind unsere Kinder auch seit Wochen immer zu Hause. Und auch da ist meine Frau immer gefordert, sie zu unterhalten, sie zu beschäftigen, für sie da zu sein. Und man hat auch das Gefühl, man hat keine Pause und kommt an die Grenzen der eigenen Kräfte. Und vielleicht ist in eurem Leben etwas anderes extrem kraftraubend, wo ihr sagt, das ist gerade wirklich schwierig und das nimmt mir alle Kraft und ich stehe morgens schon auf und freue mich nicht auf den Tag und fall abends geschafft ins Bett. Da gibt's verschiedene Punkte, die uns die Kraft rauben können. Aber hier wird uns dann eben durch diesen Vers so eine schöne Verheißung gegeben, dass Gott wirklich uns Kraft geben will, dass wir ja wie ein junger Adler wieder Kraft bekommen und uns aufschwingen können. Allerdings wird hier ja auch eine Bedingung genannt. Wie können wir diese Kraft bekommen? Und da steht in unserem Vers dieser alte Ausdruck, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. So, auf den Herrn harren. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob jeder direkt was damit verbinden kann. Die erste Verbindung, die ich damit mache, ist auf etwas harren. Das bedeutet auf etwas warten. Das wird dem Begriff hier aber nicht gerecht, dass es nur ums Warten geht, sondern es ist hier ganz klar auf Gott, auf den Herrn ausgerichtet. Es geht nicht darum, einfach nur zu warten und irgendwann kommt halt die Kraft, sondern nein, wir sollen auf den Herrn harren. Das bedeutet, wir sollen uns auf den Herrn, auf Gott ausrichten. Wir sollen uns Zeit nehmen für ihn. Wir sollen zu ihm kommen. Wir sollen uns ihm aussetzen und uns sozusagen vielleicht auch bei ihm einklinken. Und dann gibt das vielleicht diese Bedeutung von auf den Herrn harren. Dass man wirklich etwas von Gott erwartet, dass man zu ihm kommt, dass man ihn bittet, dass man mit ihm redet, dass man in seinem Wort liest und sich von ihm ansprechen lässt. Auf diesem Weg kann Gott uns dann auch Kraft geben, indem wir auf ihn harren, indem wir auf ihn schauen und unser Leben und unser Alltag mit ihm in Verbindung bringen. Nicht einfach nur warten, ja, und manchmal an Gott denken. Das ist hier nicht gemeint. Sondern es geht darum, wirklich uns Gott aussetzen, zu ihm kommen, uns Zeit für ihn nehmen und bei ihm ganz sprichwörtlich auftanken. Ein anderer Punkt, ein anderer Aspekt des Segens Gottes, unter dem wir leben, ist, dass Gott uns Weisheit schenken will. Er will uns segnen mit Weisheit. Und da lesen wir in Jakobus 1, Vers 5, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Gut, was ganz klar ist, es geht hier um Weisheit. Es geht hier darum, man steht vor großen Fragen und man braucht die Weisheit Gottes. Und die will Gott uns gern geben. Ich glaube, das ist in vielen Bereichen, können wir da uns an Gott wenden, wenn es darum geht, auch wieder, ja, ich habe eben nur mal Kinder mit 9 und 8 und 3 Jahren, da ist Kindererziehung immer noch ein Punkt, wo wir manchmal einfach auch davor stehen und sagen, Herr, was ist jetzt dran und was sollen wir tun und wie gehen wir mit den Situationen um, und wir brauchen Weisheit dafür. Dann ganz sicher jeder auch in seinem Beruf, wenn es um Dinge geht, die nicht so einfach sind, ob das mit Kollegen, die Beziehung mit Kollegen ist oder ob das die tatsächliche Arbeit ist, die, wo es Fragen gibt, die man nicht sofort beantworten kann. Oder auch jetzt in der Corona-Krise, wenn wir mit vielen einerseits Anordnungen umgehen müssen, andererseits Empfehlungen. Was ist jetzt richtig? Welche Empfehlungen sollten wir umsetzen, obwohl es nicht eine Anordnung ist? Und also da gibt's auch Dinge, wo wir sagen müssen, Herr, gib uns Weisheit und bitte zeig uns, wie wir uns da verhalten sollen. Und das ist gut zu wissen hier, dass Gott es uns zusagt. Er will uns Weisheit geben und er gibt sie uns gern. Aber ist euch da bei diesem Vers auch dieser seltsame Einschub aufgefallen? Ist auch wieder so ein Ausdruck, den wir kaum benutzen. Hier steht, wer Weisheit braucht, bitte Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt. Das kommt von dem Wort schelten, ja, also schimpfen. Wieso kommt das jetzt in diesem Vers vor? Ja, dass Gott niemanden schilt. In der Guten Nachricht Übersetzung wird der Ausdruck gebraucht, der niemandem Vorwürfe macht. Wie passt das denn hier ins Fragen nach Weisheit? Aber ich habe mir gedacht, naja, wie ist das denn? Wie ist das denn, wenn ich vor Fragen stehe? Ich glaube, das geht nicht nur mir so, dass wir zuerst selber überlegen. Dass wir erst selber sagen, okay, ich bin doch selber groß und ich bin doch, habe doch schon viel Erfahrung im Leben gesammelt und ich komme doch damit selber klar. Ich krieg das schon irgendwie hin. Und dann murkst man erstmal vor sich selber hin und vielleicht funktioniert es ja auch meistens. Aber erst dann, wenn wir das eine probiert haben und es hat nicht funktioniert und das nächste und es hat nicht funktioniert und noch eins und es hat nicht funktioniert und irgendwann kommen wir dann drauf, na okay, jetzt sollte ich vielleicht doch mal Gott fragen. Vielleicht hat er ja eine bessere Idee als ich. Dann könnte Gott nämlich sagen, wie bitte? Ich habe jetzt 3 Wochen lang darauf gewartet, dass du endlich mal zu mir kommst, dass du endlich mich fragst. Ich habe doch schon längst die richtige Antwort für dich, aber du kommst nicht und du kommst nicht und du kommst nicht. Ja, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Jetzt kannst du bleiben, wo der Pfeffer wächst. Jetzt kannst du dir selber überlegen, wie das geht. So würden vielleicht wir reagieren, ja, wenn wir darauf warten, dass jemand endlich unseren Rat fragt, den wir doch schon längst parat haben. Aber Gott ist nicht so. Er macht uns keine Vorwürfe, selbst wenn er derjenige ist, der am ehesten noch alles Recht dazu hätte. Aber er macht keine Vorwürfe. Das heißt, auch wenn wir vieles schon vermurkst haben dürfen wir zu Gott kommen und ihn um Weisheit fragen, und er gibt gern und er schilt nicht, er macht uns keine Vorwürfe. Das ist sowas Wunderschönes und Positives, dass wir da auch wirklich sehen können, sein Segen ist für uns da. Und dann natürlich auch noch der aaronitische Segen. Da habe ich jetzt natürlich gedacht, ha, der Aaron Meinert ist ja bei euch der Pastor, ist jetzt gerade bei euch angestellt, und wann immer er euch den Segen zuspricht, habt ihr einen ganz, ganz wörtlichen aaronitischen Segen. Aber ich will nur ganz kurz auf den Vers schauen. Da ist ja ein ausdrücklicher Segen, wo man anderen etwas wünscht, den Segen Gottes. Und da steht dann, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Hier sind so viele tolle Sachen genannt, wo wir wissen können, das ist Segen Gottes, wenn wir eben wünschen, dass er uns behüten soll, dass Gott uns beschützt, dass uns nichts Böses passiert. Das ist sein Segen, dass er uns gnädig ist. Ja, Gnade hat immer etwas zu tun mit, ich bekomme etwas, was ich nicht verdient habe. Das ist Gnade, und wir bitten hier drum, dass sein Segen sich ausdrückt in Gnade, in Dingen, die er uns gibt, die wir eigentlich nicht verdient haben. Und dann noch zuletzt auch, er gebe dir Frieden. Auch das ist der Segen, den wir genießen können als Kinder Gottes bei Gott, dass er uns Frieden ins Herz schenken kann. Das ist das, was wir von Gott erwarten können, was er für uns hat. Also es ist unglaublich, und es waren ja jetzt nur wenige Verse, wo wir sehen können, was Gottes Segen tatsächlich praktisch, wie das aussieht für uns und wie, was wir da genießen können. Da gibt es noch wie viele Segnungen mehr auf wie vielen anderen Ebenen noch unseres Lebens. Das ist das Spannende, wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, Gott kann uns wirklich so viel zeigen. Und das wünsche ich euch auch als Gemeinde, dass ihr dieses Ich will dich segnen auch als Gemeinde erlebt. Dass ihr mit dieser Verheißung Gemeinde baut und aus dieser Kraft heraus dann auch in euren Ort Helmeroth hineinwirkt. Und an der Stelle komme ich natürlich auf den zweiten Teil des Verses zu sprechen, wo es ja darum geht, dass man den Segen auch weitergibt. Du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Vor kurzem musste ich einen nicht ganz einfachen Text als Predigttext nehmen im Alten Testament. Das war 4. Mose, die Kapitel 22 bis 24. Das ist die Geschichte von Bileam. Vielleicht kennt ihr diesen Namen vielleicht auch nicht. Also Bileam ist hauptsächlich dafür bekannt, dass er eine Unterhaltung führt mit einem sprechenden Esel. Das ist so eine Geschichte, die man gerne auch in der Kinderstunde erzählt. Aber eigentlich geht es in der Geschichte darum, dass Bileam, der nicht zum Volk Israel gehört, im Auftrag eines moabitischen Königs eben das Volk Israel verfluchen soll. Er wird quasi dafür engagiert und soll mitgehen, und der König bietet ihm eine richtig schöne Belohnung an. Das wird nicht genau gesagt, was das ist, wie viel Gold oder wie viel Silber oder Juwelen oder was auch immer. Aber vermutlich doch so viel, dass in Bileams Augen die Dollarzeichen aufgeblitzt sind. Er fragt aber Gott, ob er mitziehen darf. Und Gott sagt ganz klar, nein, zieh nicht mit, führ diesen Auftrag nicht aus, denn dieses Volk ist gesegnet. Lass dir bloß nicht einfallen, ein Volk zu verfluchen, das ich segne. Aber diese Gesandten des Königs kommen wieder, und diesmal sind es noch wichtigere Leute und geht vermutlich um eine noch höhere Belohnung. Und Bileam fragt Gott nochmal, ob er denn jetzt mitziehen darf. Und das ist hier der erste Fehler, denn Gottes Meinung zu dem Ganzen ist er jetzt nicht plötzlich eine andere. Aber Gott spricht zu ihm noch einmal in der Nacht und sagt, okay, zieh mit, aber du sollst nur sagen, was ich dir in den Mund lege. Vermutlich ist dieser zweite Teil des Satzes überhaupt nicht mehr bei Bileam angekommen, nur dieses Jahr, okay, zieh mit, hat wohl schon gereicht, dass er happy ist und loszieht mit den Gesandten, und genau da entbrennt Gottes Zorn über Bileam. Er sendet diesen Engel, der ihn töten soll, und der Esel ist letztlich der, der den Engel sieht und dem ausweicht. Darum wird Bileam wütend, schlägt den Esel, und Gott öffnet den Mund des Esels und sagt, warum schlägst du mich? Also das ist ja dann der andere Teil. Aber die Frage ist, warum entbrennt denn hier Gottes Zorn über Bileam? Er hat ihm doch erlaubt mitzuziehen. Warum wird er denn nun böse? Das habe ich lange nicht verstanden und es wird hier an dieser Stelle auch nicht erklärt. Aber es gibt Bibelstellen im Neuen Testament, die eben deutlich machen, Bileam hatte hier nicht im Sinn, auf Gott zu hören und eben diesen Auftrag nach Gottes Sinn auszuführen. Ja, du sollst nur reden, was ich dir in den Mund lege. Das hat er nicht mehr im Kopf gehabt. Er war nur noch aus auf den ungerechten Gewinn. Bileam war auf die Belohnung aus. Er dachte, jetzt kann er den Auftrag ausführen, dieses Volk verfluchen und die Belohnung dann einfach kassieren. Auf Gott hören war ihm nicht mehr wichtig. Wir wissen vom Ende der Geschichte, dass es Gottes Wille war, dass Bileam das Volk Israel segnet. Aber als er sich aufmachte, als er loszog, wollte er nicht ein Mann des Segens sein, sondern er wollte ein Mann des Fluches sein. Er konnte nicht mehr ein Mann des Segens sein, weil ihn die Habgier von Gott abgelenkt hat. Und das wird uns immer passieren, wenn es etwas gibt in unserem Leben, das Gott in die zweite Reihe drängt. So war das bei Bileam, das war das Geld. Und Geld ist auch heute ein Thema, das Gott in die zweite Reihe drängen kann. Auch Macht oder Position oder Ich bin wer kann so ein Thema sein, das Gott in die zweite Reihe drängt. Oder auch Sex ist immer wieder ein Thema. Sexualität und wie wir es leben, das ist auch ein Thema, wo Gott in die zweite Reihe gedrängt werden kann. Ich mache doch lieber, was ich will und höre nicht mehr auf Gott. Auch Bequemlichkeit kann verhindern, dass wir ein Segen sind. Ja, ich sitze lieber vor der Couch, als dass ich mich für Gott einsetze oder für meinen Nachbarn. Auch Bequemlichkeit kann Fluch über andere bringen und nicht Segen. Also wenn wir zulassen, dass das Streben nach Reichtum oder das Streben nach Macht oder was auch immer unser ganzes Denken einnimmt, dann können wir keine Segensmenschen mehr sein. Dann werden wir nur Unheil. Hier wird der Ausdruck, diesen Text wird der Ausdruck Fluch genannt. Aber dann bringen wir Unheil über uns und unsere Familien. Und das ist hier die Lehre aus der Geschichte von Bileam. Gott wollte, dass er das Volk Israel segnet, aber durch seine Geldgier hatte er nur Fluch im Sinn. In unserem Vers sagt Gott zu Abraham, du sollst ein Segen sein. Sei ein Segen für andere. Und da steckt natürlich drin, dass man was tun muss. Das geht nicht bequem auf der Couch. Es sei denn, man hat vielleicht, guckt vielleicht gerade einen Gottesdienst an, dann ist das auch schon was Gutes, aber ja, es gehört was dazu, dass man eben was tut. Ganz klar, mach was. Aber da steckt auch drin, du kannst was tun. Gott will dich gebrauchen dafür, dass andere Segen erleben. Selbst in dem Auftrag, dem wir gehorchen sollen, steckt die Verheißung, du kannst für andere ein Segen sein. Ja, du sollst einer sein, aber weil ich mit dir bin, kannst du auch einer sein. Egal, wo du stehst und egal, was du machst und auch in der Corona-Krise. Egal, ob du als Pastor vor der Kamera stehst und eine Predigt hältst oder ob du im Berufsleben dein Mann stehst oder ob du im Familienleben versuchst, irgendwie alles zusammenzuhalten oder als Student an der Uni, wie auch immer, wo auch immer, ganz egal, du sollst ein Segen sein. Und sei dir bewusst, du kannst ein Segen sein. Gott würde dir nicht den Auftrag geben, wenn er dir nicht auch die Möglichkeiten dazu geben würde. Wir müssen einfach immer wieder offene Augen haben und mit der Liebe in unserem Alltag handeln, die Gott uns ja in unser Herz gibt. Und das ist auch das Schöne an diesem Vers. Gott sagt zuerst, ich will dich segnen. Bei Abraham sind es sogar drei Verheißungen, was er ihm alles geben wird. Drei Stück. Und dann erst kommt der Auftrag. Zuerst kommt der Segen. Es mag sein, dass du gesegnet wirst durch die Gottesdienste deiner Gemeinde, hoffentlich durch diesen Gottesdienst. durch Bibelstunden, Hauskreise, durch deine stille Zeit, die du ganz bewusst für Gott reservierst. Bibel lesen, egal wann, egal wo. Gott will uns zuerst segnen, er will uns zuerst füllen mit seiner Liebe. Und dann will er uns gebrauchen als Segen für die Welt. Und das wünsche ich mir, dass du gesegnet wirst durch diesen Online-Gottesdienst, dass du als Gesegneter weißt, dass du andere segnen kannst und sollst. Gib diesen Segen weiter. Sei ein Segensträger für deine Mitmenschen. Bileam hatte den Auftrag, mit furchtbaren Worten, also vom König den Auftrag, mit furchtbaren Worten das Volk Israel zu verfluchen. Gott wollte, dass er mit guten Worten das Volk Israel segnet. Und ich dachte dabei, das wäre doch mal ein Anfang. Dass wir uns mal Gedanken darüber machen, wie wir über andere reden. Wie reden wir denn über unsere Nachbarn? Wie reden wir über unsere Gemeindeleitung? Wie reden wir über bestimmte Familienmitglieder? Wie reden wir über Donald Trump und die komischen Amerikaner? Wie reden wir über unsere eigene Regierung und Menschen in Verantwortung? Wie reden wir über andere? Reden wir, um zu segnen? Oder reden wir, um zu verfluchen? Reden wir, um das Haar in der Suppe zu finden? Oder reden wir darüber, dass wir eine Suppe haben, die eigentlich gar nicht schlecht schmeckt? Wir wünschen uns doch, dass wir ein Segen sind, oder? Es will doch keiner ein Fluch sein. In den 10 Jahren, als ich in der Mission war, habe ich erlebt, wie andere Menschen, wie auch Gemeinden wie ihr, wie Missionsfreunde, wie hoffentlich ihr, uns als Familie gesegnet haben auf dem Missionsfeld, durch ihr Interesse, durch Finanzen, durch Gebete, durch ihr Mittragen. So können die Missionare auf den Missionsfeldern ein Segen sein. Und das wünsche ich euch auch als Gemeinde, dass ihr immer ein Ort bleibt, wo, egal ob das ein Internetort ist, ja, was ja momentan der Fall ist, oder ganz real, wenn ihr euch begegnet. Aber ich wünsche euch, dass ihr als Gemeinde ein Ort bleibt, wo Menschen den Segen Gottes empfangen können und wo der Segen Gottes aber auch weitergegeben wird. In diesem Sinne wünsche ich euch im zweifachen Sinn Gottes Segen. Gottes Segen für euch und Gottes Segen durch euch für andere. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass wir unter deinem Segen leben können, dass du ein Gott bist, der uns zuerst füllt mit deiner Liebe und uns durch dein Wort sagt, was du alles für großartige Dinge für uns hast. Danke, dass wir das immer wieder entdecken können, wenn wir in deinem Wort lesen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns dadurch ermutigst für unseren Alltag. Aber dass uns auch bewusst ist, dass wir auch deine Hände, deine Füße und deinen Mund sind in dieser Welt, dass wir andere ermutigen können, dass wir deinen Segen weitergeben können, indem wir zu den anderen gehen, indem wir den anderen mit unseren Händen helfen und auch mit unseren Worten von dir erzählen und dich groß machen und ehren. Jesus, ich bitte dich, dass das wirklich wahr wird im Leben von jedem Einzelnen, der diese Predigt jetzt gehört hat, dass du uns segnest, dass wir erleben, wie du uns segnest und füllst, dass wir die Augen haben, dafür es zu erkennen, aber genauso auch die Augen zu erkennen, wo und an wen wir deinen Segen weitergeben können. Segne uns dazu. Jesus, ich danke dir. Amen.
Ja, hallo und guten Morgen. Ich freue mich, dass wir zusammen diesen Gottesdienst feiern können, auch in dieser Zeit. Und wir singen jetzt zusammen das Segenslied und ich wünsche uns, dass wir alle diesen Segen mit in die Woche nehmen und einfach behütet bleiben und unter Gottes Segen gehen können. Thank you.
zum Ende unseres Gottesdienstes. Ich freue mich sehr, dass ihr alle mit dabei wart und zugeschaltet habt. Bevor Wolfgang Schmidt uns noch den Segen spricht, möchte ich euch schon eine schöne und gesegnete nächste Woche wünschen. Ich wünsche euch, dass ihr das, was ihr heute gehört habt in der Predigt, mitnehmt in die Woche, dass es nicht heute gehört und morgen vergessen ist, sondern dass ihr wirklich das in eurem Kopf nochmal durchgeht, dass ihr überlegt, wie kann es mich vielleicht auch ansprechen, dass ihr mit anderen Menschen darüber redet, euch austauscht. Und ich glaube, dann kann die Predigt einfach zu einem großen Segen für uns als Gemeinde werden. Ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag noch. Ich hoffe, einen sonnigen Sonntag. Und an alle unsere Mamis aus der Gemeinde oder alle Mamis, die zuschauen, einen schönen Muttertag. Bis nächste Woche.
Wir stellen uns noch unter den Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.